Ja, man kann vielleicht grundsätzlich sagen, dass die Interessen der Jäger und der Wanderer durchaus unterschiedlich sind. Die Jäger sehen es ja im Prinzip schon gerne, wenn in ihrem Revier Ruhe herrscht und wenn da nicht allzu viel Publikumsverkehr ist, egal ob es Wanderer sind oder Radfahrer oder Jogger. Und insofern haben sie zumindest beim Rothaarsteig immer versucht, teilweise erfolgreich, teilweise weniger erfolgreich Einfluss auf die Wegeführung zu nehmen. Also wo geht's lang sozusagen, ist unter Umständen auch mal eine Frage der Jagd gewesen und der Interessen der Jagdpächter. Und weil wir jetzt gerade eben an so einer borkenkäfergeschädigten Fläche stehen, ist die Jagd eben auch ein Thema für die zukünftige Forstwirtschaft. Denn Naturverjüngung oder ein ökologischer Umbau funktioniert nur, wenn auch die Jagd funktioniert. Weil es einfach sehr viel Wild gibt hier bei uns in der Region und das muss deutlicher und besser und nachhaltiger reguliert werden, als es bisher der Fall ist. Und das geht eben nur über die Jäger. Und hier ist es eben ein System, dass oftmals ein ortsfremder Jäger eine Fläche angepachtet hat und dass die Interessen des Jägers nicht unbedingt mit den Interessen des Waldeigentümers da auch immer in eine Richtung gehen.
Also mit regulieren meinen Sie im Klartext
Schießen.
schießen, das Wild reduzieren.
Ja.
Irgendwo habe ich gehört, schießen, bis der Lauf glüht.
Ja, man muss wirklich reduzieren. Es ist ein Überbestand in weiten Bereichen und das muss reduziert werden, sonst hat eine Naturverjüngung und eine ökologische Waldbewirtschaftung keine Chance. Und dann am Ende gibt es auch, dann gibt es die Jagdgegner, die nicht wollen, dass Tiere getötet werden. Wenn die dann wissen, es findet irgendwo eine Treibjagd statt, dann laufen sie mit Tröten und Trompeten durch die Gegend. Und dann hat er eine Treibjagd organisiert mit 2 Dutzend Helfern und kriegt nichts für die Flinte, weil eben die Leute da durchs Gebiet tanzen dann. Und alles das führt dazu, dass hier so eine ökologische Bewirtschaftung, Naturverjüngung und so weiter sehr, sehr schwer ist. Ein Wort noch, weil Sie gerade von Ästhetik gesprochen haben. Bei den Wanderern kommt der Fichtenwald gar nicht mal so schlecht an. Wenn der so strukturiert ist wie hier, wenn er nicht so dicht ist und wenn er einen Unterbewuchs hat, dann ist der Fichtenwald bei den Wanderern gar nicht mal so verpönt sozusagen. Verpönt ist er dann, wenn es dieses Stangenholz ist, wo alles braun ist. Da ist kein grüner Unterwuchs und Sie können kaum 20 Meter weit gucken dann. Aber wenn das solche Flächen hier sind mit Unterwuchs, ein bisschen Licht und so weiter, dann steht der Fichtenwald nicht schlechter im Kurs als ein Laubwald bei den Wanderern. Das hat zum Beispiel Brämer bei seinen Untersuchungen mit rausbekommen. Ja, genau. Was ich Ihnen vielleicht bei der Gelegenheit zeigen wollte, der Wanderer will im Prinzip nicht belehrt werden. Er will eigentlich die Natur genießen und vor sich hin trotten und träumen sozusagen. Trotzdem haben wir an vielen Stellen, wo sie es angeboten hat, irgendwelche Themen aufgegriffen, naturkundlich, historisch, kulturell. Hier das Thema Landwehr. Und wenn Sie hier so in die Landschaft gucken, man sieht es jetzt nicht so ganz so gut, weil es schon fast zugewachsen ist, aber Sie sehen hier links einen Graben und rechts einen Wall. Das ist quasi eine alte Grenze hier an der Stelle, so eine Landwehr. Und man muss sich das jetzt noch so vorstellen, dass vor allen Dingen der Wall sehr dicht bewachsen war mit irgendwelchem dornigen, undurchdringlichen Gestrüpp. Und es war wirklich eine Grenze, sozusagen auch eine schlecht zu durchdringende Grenze und mit Fuhrwerken quasi nicht zu überwindende Grenze dann. Da gab es eben dann die Schanzen, also die Punkte, wo kontrolliert ein Durchgang möglich war und wo in der Regel auch Wegezoll dann erhoben worden ist. Und wenn man mit offenen Augen durch die Landschaft läuft, sieht man viele solcher alten Grenzen zwischen Grafschaften, es gibt allerlei Gründe, um eine Grenze gezogen zu haben. Oder man sieht alte Hohlwege, wo die Leute mit ihren Karren durchgegangen sind und die durch Erosion dann nach und nach ausgewaschen worden sind. Und wenn es so ein Thema gab, dann haben wir das versucht aufzunehmen und so ein bisschen zu beschreiben, teilweise auch mit Bildern und mit Skizzen. Wie gesagt, so haben wir die vielfältigsten Dinge von Geotopen angefangen, über Sprach- und Religionsgrenzen, die wir dann auf unseren Infotafeln ein bisschen dargestellt haben, vor Ort dann.
Wissen Sie gerade noch, welche Themen, welche weiteren Themen?
Also Geologie und Forst ist ein großes Thema, aber auch diese Grenzlage, weil der Rothaar Kamm, auf dem wir uns bewegen, ist wirklich eine Grenze, auch heute noch. Glaubensgrenze, Sprachgrenze, die Leute orientieren sich anders, die auf der einen Seite bleiben auf ihrer Seite und die anderen auf ihrer eigenen Seite. Es ist heute nicht mehr so relevant, wie es mal war, aber es ist tatsächlich noch so, wenn sich Leute nach ihren Beziehungen fragen, auch zum Einkaufen oder sonst irgendwohin, wo wird geheiratet und so weiter, dann ist es eher selten über die Grenze, sondern man bleibt im eigenen Brit. Und insofern spielen diese Grenzen auch heute noch nicht gewollt, aber so für den Background spielen sie immer noch eine Rolle dann. Das muss man wirklich sagen. Ja, wo liegt der Konflikt?
Wir sehen Windräder.
Wir sehen Windräder, genau. Wir wandern eigentlich durch die Natur und sehen Windräder. Für unsere Verhältnisse relativ große Windräder, die sind auch noch nicht so alt. Und eigentlich sind wir prädestiniert hier für Windräder mit unseren Höhen bis auf 840 Meter Höhe. Aber es gibt natürlich zugleich energischen Widerstand hier in der Bevölkerung, ja, weil man eben um das Landschaftsbild Sorge hat, was sich dann doch durchaus gravierend verändern kann, wenn man sich das jetzt so vorstellt hier. Wenn man hier so ein ganzes Wind oder so ein ganzes Feld von Windrädern hätte, das würde natürlich schon die Landschaft deutlich verändern. Und so ist es irgendwie so dieser Konflikt der Leute vor Ort, die es in der Regel eigentlich nicht haben wollen. Und an sich der Möglichkeit hier viel Wind zu ernten, weil wir eben aufgrund der Höhenlage dafür prädestiniert sind. Und ja, man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Also ästhetisch ist sicherlich fragwürdig. Einerseits, andererseits, wenn wir was ändern wollen mit unserer Energiewirtschaft, dann wird es nicht ohne Windrädern auch bei uns im Mittelgebirge funktionieren dann. Da ist die Interessenlage jetzt bei den Waldeigentümern wieder ganz anders. Fünfstellige Pachtbeträge pro Jahr, da wird man natürlich schwach. Das kann man eigentlich gar nicht ablehnen, wenn das eigene Grundstück dafür ausgeguckt ist. Macht aber in den Dörfern dann gleichzeitig auch durchaus Ärger, weil der eine profitiert und alle anderen nicht. Und deshalb überlegt man da schon mittlerweile immer mehr über so also Bürgerbeteiligungsprojekte, wo die Leute vor Ort investieren und auch am Gewinn beteiligt sind, was dann die Akzeptanz solcher Projekte erhöht.
Aber Sie ist denn jetzt hier in der Gruppe, also würde mich jetzt mal interessieren, was haltet ihr von? Also
ich habe gerade gedacht, ich war 1990 in Amerika das erste Mal und da bin ich da durch den Mittleren Westen mit dem Auto gefahren und da war so ein Windpark und da habe ich gedacht, boah, sieht das toll aus so in den Bergen.
Also toll.
Und heute hat man die hier zu Hause und da denkt man, das ist ja furchtbar, Brandenburg ist ja voll.
Also du findest das furchtbar? Jetzt ganz konkret,
ja, ich finde optisch finde ich die nicht schön.
Jetzt die Situation?
Ja, ich finde die optisch nicht schön.
Ich finde die schön. In Spanien fährt man rum und guckt
Ich Windräder. Bin völlig neutral, mich stört überhaupt nicht. Ist okay, so wie es ist.
Geht mir genauso. Ich denke,
man muss
das Nützliche verbinden mit...
Ja? Gruselig. Also für mich ist das auch ein Einschnitt in die Natur, was mir gar nicht gut tut, wenn ich dahin gucke.
Ja, ich finde es sinnvoll eben, ja, wie gesagt, wir brauchen eine Energiewende, also müssen wir es auch in irgendeiner Form miteinander verbinden können.
Ja, der größte Freund der Windkraftgegner ist der Storch, der Schwarzstorch. Da wird intensiv gefahndet und sobald ein Exemplar irgendwo gesehen wird, ist das schon fast ein Ausschlusskriterium für ein Windrad. Also die Vögel sind das Problem, in Anführungszeichen, die dann doch wohl geschreddert werden, weil die sich nicht alle darauf einrichten können. Ich kann das selbst nicht beurteilen, wie gravierend das Problem ist, aber es ist wohl tatsächlich so.
Wie viele Störche gibt es hier normalerweise?
Es gibt nicht viele, aber es reicht irgendwie ein brütendes Paar im Umkreis und schon ist das Projekt
gestorben. Und hat der Rothaarsteig selber eine eigene Position? Aktiv?
Ja, also als Rothaarsteiger sind wir da nicht begeistert von, weil wir glauben, dass das Landschaftsbild, das Landschaftsempfinden und das, was der Wanderer erwartet, gestört wird davon. Je näher. Also das ist schon eine Entfernung, da würde ich auch sagen, nicht schön, aber kann man mit leben. Aber wir haben auch tatsächlich Punkte weiter im Süden, da laufen sie direkt unter dem Windrad durch. Da muss sogar im Winter gesperrt werden, weil der Eiswurf dann doch ein Problem ist. Da haben wir tatsächlich schon den Rothaarsteig sperren bzw. umlegen müssen, weil es sonst wegen Eiswurf zu gefährlich ist.
Ja, also ich hätte so eine Position zu sagen, also man ist ja in Bewegung, ne? Man sucht nicht den höchsten Berg und sucht dann das Windrad. Wenn ich so gucke, dann kann ich nur Störungen finden. Wenn ich jetzt aber denke, ich bin heute 10 Kilometer unterwegs, bin dafür 4 Stunden unterwegs und jetzt sehe ich mal hier für eine Minute ein paar Windräder. Also Himmel, Herrgott, was ist das für ein Problem?
Ja, also wenn Autos auf dem Waldweg langkommen, die gehören hier auch nicht her. Letztendlich ist das nichts anderes.
Da haben wir aber gar nichts bemerkt.
Eben, das nehmen wir gar nicht wahr.
Die Windräder kann man auch ganz anders noch wahrnehmen. Das habe ich selber schon erlebt. Nebel, hohe Luftfeuchtigkeit. Sie haben das Windrad erst in dem Moment gesehen, wo Sie drunter standen. Aber Sie haben es 3 Kilometer vorher gehört und 3 Kilometer nachher. Das heißt, Sie waren eine Stunde lang mit diesem Windrad beschäftigt, obwohl Sie es nicht gesehen haben. Aber Sie haben diesen Lärmpegel, der dann stetig anschwoll, bis man drunter stand und bis man dann wieder weg war.
Durch diese hohe Luftfeuchtigkeit.
Ja, durch die hohe Luftfeuchtigkeit. Also es war ganz irre, man hat das Rad quasi erst gesehen, wenn man drunter gestanden ist. Hat es aber über mehrere Kilometer, also mindestens eine Stunde Wanderweg, gehört.
Das ist natürlich schwierig, weil die Maxime, man sieht nur, was man weiß, natürlich da ein Dilemma kommt. Weil ich natürlich einerseits schon finde, dass Windkraftnutzung was ist, was schon notwendig ist. Und was natürlich auf andererseits vielleicht die Luftverschmutzung vermindern kann. Weil irgendwo müssen ja die Elektroautos, die alle so gerne haben möchten, auch betrieben werden. Klar finde ich solche Situationen nicht immer schön, aber weil ich denke, sie sind notwendig, ja, passe ich sozusagen mein Empfinden da auch ein bisschen an.
Aber mir ist das so eine absolute Bewertung jetzt. Ich weiß, dass es Windräder gibt, ich weiß, dass es Waldschäden gibt und ich will auch nicht ständig jeden Ausblick bewerten. Ich gehe hin und dann sehe ich, ja, okay, sage ich, denke ich in dem Moment, das ist schön, 5 Meter weiter habe ich es vergessen und das beeinflusst meinen, ob ich jetzt nochmal hierher komme oder ob ich nochmal wandern gehe, überhaupt nicht. Die Natur ist nicht intakt, unsere Welt ist nicht in Ordnung und in dem Moment, wo ich hier bin und denke, das Wetter ist schön, ich laufe schön, die Leute um mich sind nett, da kann ich sagen, das gefühlt ist nicht schön in dem Moment, aber wenn ich 10 Meter weiter bin, ist mir völlig wurscht.
Also da erleben wir sehr viele andere Reaktionen. Ja, dass den Leuten ein Erlebnis solcher Art reicht, um zu sagen, nee, hier komme ich nicht wieder hin, hier gefällt es mir nicht, hier wird die Natur verschandelt oder was auch immer. Oder die sehen den Jäger, der vielleicht gerade das Tier erlegt hat und denkt, hier werden Tiere umgebracht, alles ganz schlimm. Sie sehen den Holzfäller, der den Baum umsägt und sind auch damit nicht einverstanden. Da reicht für viele ein solches Erlebnis, um zu sagen, nee, da gehe ich nicht hin. Aber ich plädiere tatsächlich eher für den Ansatz, den Sie haben. Wenn wir eine Wende in der Energie wollen, wird es nicht ohne Windräder gehen. Und wenn man das realistisch sieht, sind wir hier nun mal eine Gegend, die dafür prädestiniert ist, weil wir eben diese Höhen anzubieten haben. Trotzdem als Rothaarsteiger bin ich nicht begeistert davon. Wir würden es auch, wenn, dann gerne konzentrieren, eben den Windpark, das Erlebnis ein- oder zweimal zu haben und dann aber den Rest des Weges unberührt.
Ich habe ja für beides Verständnis. Auch ich möchte nicht ständig an, sagen wir mal, nur an Probleme erinnert werden, die Welt hat, sondern ich möchte ja vielleicht manchmal einfach abschalten und in Ruhe eben die schöne Landschaft genießen. Aber ich denke schon, dass so jemand, ja, mit dem Rothaar steigt, also weil, das ist auch ein gesellschaftliches Problem, denke ich. Also, dass man doch irgendwie sowas auch mit transportieren müsste. Irgendwie, also, dass schon beides geht, dass man irgendwie ein Landschaftserlebnis hat, aber natürlich auch, Weiterbildung macht in Form eben, dass ja für den Klimawandel und bestimmte andere Sachen, dass wir auch bestimmte Dinge ändern müssen. Also, dass wir nicht einfach so weitermachen können, wie es bis jetzt war.
Sie haben natürlich im Prinzip recht. Jetzt müssen Sie es noch aus einer anderen Richtung sehen, aus meiner Sicht. Also als Rothaarsteiger Als Rotersteiger verkaufe ich natürlich ein Produkt. Mhm. Und ich sag mal so, man macht nicht so gerne Werbung mit Problemen. Ja, oder mit...
Das ist kontraproduktiv.
Genau. Mhm. Man verkauft natürlich im Prinzip erstmal gerne heile Welt sozusagen. Mhm. Alles gut, kein Problem. Und insofern muss man sicherlich das thematisieren, aber es steht natürlich nicht irgendwo in der ersten Reihe. Mhm.
Da unterscheidet sich jetzt der Rothaarsteig von der Akademie Landpark und von dem Konzept des Denkweges, der quasi genau das versucht irgendwie auszutarieren. Oder da sagt, wir wollen nicht nur schöne, vermeintlich unberührte, unproblematische Situationen, sondern wir wollen einfach so etwas wie so einen repräsentativen Querschnitt.
Das ist vernünftig, das muss sein, gar keine Frage. Aber um es platt zu sagen, das ist nicht mein Job. Mein Job ist es, diesen Wanderweg in Anführungszeichen zu verkaufen. Und das geht am besten mit blumigen, aber ehrlichen Worten. Also ich versuche, oder wir versuchen es immer nicht zu übertreiben, denn der Rotersteig ist, wie er ist. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Aber natürlich wollen wir auch nicht die Probleme in den Vordergrund stellen, sondern die schönen Dinge, die man erleben kann, trotz aller Probleme.
Wir sind ja auch hierher gekommen, weil wir überzeugt sind, dass es hier im Wesentlichen ein sehr schönes Erlebnis sein wird.
Okay.